Hallo zusammen. Ja. Cool, dass ihr alle da seid. Wir sprechen heute über Fault Injection Angriffe. Und das ist ein sehr komplexes, technisches Thema. Und ich versuche deshalb, erstmal so ganz locker einzusteigen und wirklich alle abzuholen. Ich kann aber nicht vermeiden, dass es hinterher durchaus mal technischer wird. Und man wird auch Assembly sehen. Ja? Da stellen sich manchen schon die Nackenhaare auf. Ich versuche aber immer wieder alle Leute irgendwie einzufangen und es geht vielmehr um die ganzen Konzepte, die wir hier sehen, als um das, was dann wirklich im Detail auf den Slide steht. Dementsprechend gucken wir mal, wie gut das funktioniert und lasst mir hinterher auf jeden Fall irgendwie Feedback da, wie es euch gefallen hat. Also, wir sind am Ende des Zweiten Weltkrieges und die USA und Sowjetunion erkennen beide das Potenzial von Raketen, nicht nur um Dinge kaputt zu machen, sondern auch für die Raumfahrt. Und damit begann dann das Space Race. Und 1957 war es dann soweit, dass der erste Satellit, ne, Sputnik, vielleicht falsche Aussprache, ins All geschossen wurde. Und dann ging Schlag auf Schlag. 1959 gab es die erste unbemannte Mondlandung, war eine harte Landung, also ohne wieder abheben. Im Januar 61 war dann der erste Schimpanse im Weltall. Im April desselben Jahres, Juri Gagarin, erster Mensch im Weltall. 1966 dann die erste Softlanding auf dem Mond, das heißt landen und wieder abheben. Und 1968 umkreist die Apollo 8 den Mond 10-mal. Letztendlich ist dann 1969 soweit, dass die erste tatsächliche bemannte Mondlandung stattfindet. Und das war dann so ziemlich der Gipfel des Space Race seiner Zeit. Warum erzähle ich das Ganze? Ja, wenn wir uns die Timeline einmal ansehen, sind da doch eine Menge Jahre zwischen dem ersten Satelliten und der Mondlandung. Und erst weitere 9 Jahre später entdecken Forscher, dass Weltraumstrahlung Fehler in Prozessoren auslösen kann. Das heißt, all die Weltraumgeschichte bis dahin wurde mit Systemen betrieben, die durchaus mal den ein oder anderen ungeplanten Fehler vom Weltraum verpasst bekommen haben. Man könnte sagen, die erste Fault Injection kam von außerhalb der Erde. Ja? Und jetzt könnte man sagen, okay, wie viel ist das denn? Wie viel passiert da? Ja, und da haben sich mal dann Leute das Ganze angesehen. Und ihr seht vor allen Dingen hier ganz links in der zweiten Spalte die Daten. Ja, also 1991 bis 93 wurden hier mal Weltraumflüge analysiert. Und hier an der Stelle seht ihr, wie viele tatsächliche Fehler in Prozessoren während eines Fluges jeweils gefunden wurden. Und das sind gar nicht so wenige. Ja, wenn man da sieht, bis zu 130 Faults im oberen Block während eines einzelnen Fluges auf den Prozessor, das ist eine Zahl, die ist nicht vernachlässigbar. Weil man könnte ja jetzt sagen, okay, ja, dann verrechnet er sich halt. Ist doch egal. Ja? Aber dann denkt man vielleicht an den Start der Ariane 5, die ganze 39 Sekunden später so aussah. Und warum? Rechenfehler. Ja? Da gab es einen Integer-Overflow, weil zwei Systeme mit einer unterschiedlich langen Bitbreite gearbeitet haben. Und das kann dann aber schnell eskalieren, ein eigentlich kleiner Fehler zu so einem katastrophalen Ausgang. Das heißt, potenziell hat erstmal jeder Fault in so einem System, jeder kleinste Fehler, ein Potenzial, echt gemein zu werden. Ja? Und genau deshalb hat dann auch die Raumfahrt angefangen, aus Sicht der Safety, also dem Schutz von Menschenleben, ja, hier ganz viel zu investieren, sowohl Forschung als auch einfach ins Doing, damit eben solche Fehler in Systemen, gut, hier war es jetzt ein Programmiererfehler, aber auch zufällige Fehler wie durch Weltraumstrahlung eben nichts kaputt machen können. So, jetzt müssen wir uns hier auf der Erde mit unseren super Gaming-PCs eigentlich keine Sorgen machen, ne? Oder? Ja. 2003 gab es eine Wahl in Belgien und da hatte eine Kandidatin auf einmal 4096 Stimmen mehr, als sie eigentlich hatte, beziehungsweise damit auch das, die Anzahl der dort registrierten Wähler überschritten. Und dann wurde nachgeguckt und 4096 ist ja genau eine Zweierpotenz, ne? Ist genau ein Bit, was eben falsch gesetzt war in dem Register. Also ein Bitfehler an der Stelle, der dafür gesorgt hat, wurde aber ja zum Glück gefunden. 2009 hat Google sich das mal in ihren Datencentern angesehen und haben herausbekommen, dass so der durchschnittliche RAM-Riegel ungefähr 4000 Error pro Jahr Use hat. Hier auf der Erde, nicht im Weltall. Ja. Und 2021, noch ganz neu, das war vor ein paar Monaten, gab es tatsächlich einen Bitflip während eines neuen Eintrags, während ein neuer Eintrag in die Certificate Transparency Lock Chain von DigiCert reinkam. Das bedeutet, das ist eine Lockchain, quasi wie eine Blockchain, ja, wo ein Eintrag an den nächsten gebunden ist, kryptografisch. Und da beim Berechnen einer dieser Signaturen ein Fehler passiert ist, war ab diesem Moment diese Lockchain kaputt. Und man konnte nichts mehr anhängen, man konnte nichts mehr machen, die war tot. Ja. So, warum spreche ich jetzt hier immer noch irgendwie über kosmische Weltraumstrahlung? Weil das sind ja auf jeden Fall, auch hier auf der Erde kann es irgendwie zu diesen zufälligen Bitfehlern kommen. Aber ich möchte ja hier eigentlich über Security sprechen und da bringen uns solche zufälligen Ereignisse ja eigentlich gar nichts. Ja, und ihr kennt vielleicht diesen XKCD-Comic, der ja die beiden Extreme der Security-Forschung eigentlich gut darstellt. Auf der linken Seite eben ne, das Extrem, das ist State of the Art, Verschlüsselung, da kommen wir nicht rein. Und auf der rechten Seite, was halt wirklich passieren würde, ne, hier in die Rotzange prügelt das Passwort aus dem raus. Und ich sag jetzt, ja, da gibt es aber noch viel mehr in der Mitte, denn in unserem Fall hat ja der Angreifer das Gerät schon in der Hand. Und wenn der Angreifer das Gerät in der Hand hat, dann können wir vielleicht hier noch so einen Kasten einziehen, ne, dass jemand, der wirklich will, also das macht jetzt nicht jeder mal aus Spaß, irgendwie Spezialequipment benutzt, um genau das zu tun, was das Weltraum da oben gemacht hat, irgendwie ein Bit in den Prozessor zu flippen und dann mal gucken, was passiert. Ja, der wird sich wahrscheinlich nicht vaporisieren, so wie die Ariane 5, aber vielleicht können wir ja irgendwas anderes Cooles damit machen und genau darüber möchte ich heute mit euch hier in diesem Vortrag sprechen. Ne? What if the attacker can flip a bit? Erstmal definieren wir uns das Ganze. Ja? Was ist so eine Fault-Injection-Attacke überhaupt? Ein Fault-Injection-Angriff ist ein physikalischer Angriff, wo ein Angreifer aktiv Fehler in ein System initiiert. Das ist ganz wichtig, damit kann man das nämlich auch schön einsortieren neben den Seitenkanalangriffen, die in der Regel passiver physikalische Angriffe sind oder physische Angriffe und die Fault-Injection-Attacks eben der aktive Counterpart an der Stelle. Und da gibt es auch noch einen ganz wichtigen Unterschied, wenn man diese Faults einmal aus Sicht der Safety und der Security betrachtet. Da ist die deutsche Sprache mal nicht so gut, da ist beides Sicherheit, ne? Da ist beides ein Begriff, aber eigentlich muss man die gut trennen. Denn in der Safety geht es erstmal damit los, dass wir einen zufälligen oder unvorhergesehenen Fault haben, wie in der Weltraumstrahlung. In der Security gegen Fault-Injection-Angriffe haben wir ja aber einen gezielten Fault. Ne? Das will ja jetzt ein Angreifer machen, der macht das ja nicht zufällig. Am Ende, der Fault kommt ins System, wie auch immer. Und bei der Safety ist es jetzt wichtig, dass das System immer noch so funktioniert, wie es spezifiziert wurde. Bei der Security muss das System sicher sein, was auch immer sicher bedeutet an der Stelle. Was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, dass sowohl die Ursache als auch das, was wir erreichen wollen, bei Safety und Security ähnlich, aber unterschiedlich ist. Denn die Safety, da geht es darum, Menschen vor nicht mutwilligen Faults zu schützen. Und bei der Security geht es darum, Informationen vor mutwilligen Fault Injections zu schützen. Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung, die man gerne mal vergisst. So, genug definiert und eingeordnet. Wie injecten wir denn jetzt wirklich Faults? Eine Möglichkeit ist über die Clock. Wir kennen unsere Prozessoren, die haben alle so eine Clock, ne? So und so viel Mega bis Gigahertz und die macht eigentlich nichts anderes, als den Chip in regelmäßigen Abständen zu treten, tu mal was. Und was wir jetzt machen können ist, wir glitchen die Clock und sorgen dafür, dass wir mal so einen ganz kurzen Taktzyklus nur da drin haben. Der reicht nicht aus, dass alle Signale im Chip ihr Ziel erreichen und jetzt werden quasi nur einige Werte im Chip geupdatet und andere nicht. Muss ja zu einem Fault führen. Ein ähnliches Verhalten kriegt man mit Voltage Glitching hin. Wir nehmen die Versorgungsspannung und lassen die mal so ganz kurz abfallen. Dann verrechnet sich der Chip auch. Es ist aber in beiden Fällen schwierig vorherzusagen, was genau im Chip passiert, weil das betrifft ja immer den ganzen Chip und wir kennen ja das Hardware-Design nicht unbedingt. Genauer wird es, wenn wir elektromagnetische Einstrahlung verwenden, um Fault Injection zu machen. Da habe ich mal ein Bild rausgesucht. Da sieht man vor allen Dingen, dass das durchaus lokaler ist. Ich kann diese Probe positionieren auf meinem Chip und kann jetzt deutlich, also etwas genauer als den ganzen Chip faulten. Ich weiß aber vielleicht immer noch nicht genau, welche Auswirkungen das Ganze hat. Deshalb kann man es noch eine Stufe genauer machen und einen Laser nehmen, um Faults zu injecten. Dafür mache ich zuerst das Package auf, ne? Das sehen wir auf der linken Seite. Und dann kann ich wirklich mit dem Laser punktgenau in den Chip, auf den Die quasi drauf lasern und dort Ladung erzeugen. Und je nachdem, welche Strukturgröße mein Chip hat, kann ich das sogar auf der Genauigkeit einzelner Flipflops machen. Das heißt, mit so einem Laser kann ich wirklich einzelne Flipflops konstant auf 1 oder 0 ziehen. Und das ist jetzt auf einmal sehr interessant, weil jetzt wird es sehr genau, aber natürlich auch teuer. Ne? Das kann man nicht mal eben so machen. Wenn wir jetzt einen Fault in den Chip reinkriegen in das System, was passiert dann? Wir faulten immer eine Hardware. Habt ihr ja gerade gesehen, was wir hier tun, beeinträchtigt erstmal die Hardware. Auf dieser Hardware läuft aber eine Software. Und die verändert jetzt durch diesen Fault ihr Verhalten, ihre Programmierung quasi wird mutiert. Ja? Und das letztendlich hat einfach eine Auswirkung auf das Verhalten des Systems. Für uns als Analysten ist es ja aber so, dass wir den Effekt des Faults erst ganz am Ende beim Verhalten sehen. Der Code ist für uns erstmal nicht sichtbar. Ja? Das heißt, wir sehen den Effekt eines Faults viel, viel später, als er eintritt. Und das macht die Analyse auch oft schwierig. Deshalb die Frage, wie analysieren wir sowas überhaupt? Wir sind jetzt in dem Szenario, dass wir unser eigenes Gerät haben und wir wollen wissen, wie ist das irgendwie angreifbar mit Faults. Wir können es verteidigen wollen oder es ist vielleicht doch gar nicht unser Gerät und wir wollen rein. Ja? Wir müssen dafür einmal das Was klären, was wollen wir überhaupt analysieren, und das Wie. Wie wollen wir das anschauen? Für das Was haben wir ja schon die drei Ebenen gerade gesehen. Wir können den Chip ansehen, also wirklich die Hardware, da könnten wir jetzt echt die Faults injecten. Oder wir simulieren die Hardware und injecten in die Simulation die Faults und gucken dann, was passiert. Ähnlich können wir das auf der Software machen. Wir können die Binary verändern, ja, also wirklich das Programm verändern und gucken, was passiert. Oder wir simulieren die Binary und gucken, was passiert. Ja, aber wenn es auf der Verhaltensebene ankommt, da können wir eigentlich nur noch raten. Ne? Da sind wir so weit abstrahiert, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen können, was der physikalische Fault im Verhalten auslöst. Das heißt, das können wir eigentlich direkt wieder streichen. Genauso können wir auch das echte Fault injecten streichen, weil das ist viel zu aufwendig, dass wir das wirklich für unseren gesamten Chip machen könnten und für alle möglichen Fehler, die wir haben. Und simulieren können wir leider auch nicht, weil habt ihr denn die genauen Hardware-Designs von so Off-the-Shelf-Mikrocontrollern? In der Regel nicht. Ja? Und erst recht dann nicht, wenn es proprietäre Chips sind. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch die Software-Ebene. Und die ist ganz angenehm, weil an die Software kommen wir irgendwie immer ran, an die Binary. Ja? Besonders, wenn wir sie selbst geschrieben haben. Software ist aber nicht gleich Software, die gibt es auch noch auf mehreren Ebenen. Ne? Wir können uns den High-Level-Code ansehen, vor allen Dingen, wenn wir ihn selber geschrieben haben. Oder irgendwie Assembly, solange wir noch irgendwelche Labels da drin haben, also quasi Assembly, den wir selbst geschrieben haben. Oder wir gucken uns den Maschinencode an, also das, was wirklich binär auf dem Chip draufläuft, wo es keine Labels mehr gibt, wo alle Adressen aufgelöst sind und so weiter. Den High-Level-Code brauchen wir uns eigentlich nicht ansehen. Ne? Das ist ähnlich schwierig, bei dem jetzt die Effekte von Faults zu analysieren, wie bei der Verhaltensebene, weil ja doch auf dem Chip noch, ne, Optimierung und so weiter, alles ein bisschen anders läuft. Assembly ist da schon deutlich besser geeignet, aber wir haben ja noch diese Labels drin, auf denen ich jetzt immer rumgeritten bin. Ne? Da gibt es noch keine wirklichen Adressen. Die kommen erst rein, wenn das Ganze wirklich für das Board gelinkt wird. Und wir werden nachher sehen, dass Adressen eine große Rolle spielen tatsächlich. Das heißt, wir haben unsere Ebene gefunden. Wir wollen wirklich die Binary selbst untersuchen. Das, was dann am Ende auf dem Chip ausgeführt wird. Ergibt ja auch Sinn. Hm? Wir haben also unser Was. Wir wollen auf der tatsächlichen Binary entweder Fault-Effekte wirklich reinbringen in die Binary oder das Ganze simulieren. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das vernünftig? Und die Antwort darauf ist mit einem Fault-Modell. Weil wir sind ja jetzt auf der Binary unterwegs. Wir haben ja keine echten physikalischen Faults mehr. Und wenn ich jetzt sage, ich mache so einen Clock-Glitch, welchen Effekt hat der denn in meiner Binary? Kann ich ja gar nicht mehr sagen. Deshalb modelliere ich das mit einem Fault-Modell, analysiere dann, ist meine Binary verwundbar durch dieses Fault-Modell? Und dann kann ich sagen, bin ich überhaupt in der Lage, das jetzt mit einem echten Fault zu machen? Na, das ist so die Kette. Was steht also in diesem Fault-Modell drin? Einmal der Effekt. Das kann sowas sein wie, ich flippe ein Bit. Na, das ist ein typisches Fault-Modell. Dann steht drin, wie lange dieser Effekt anhält. Das kann von transient, also nur für einen Taktzyklus in der Regel, bis zu permanent, die ganze Zeit durch anhalten. Das kann aber auch sein, dass das irgendwas dazwischen ist. Ja, man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn man ein Register faultet, könnte man sagen, das ist so lange gefaultet, bis es neu überschrieben wird. Anstatt nur für einen Taktzyklus, ist vielleicht realistischer an der Stelle. Und als letztes noch, die Order, die Multiplizität. Wie oft injecte ich dieses Fault-Model in einem einzigen Run? Ja, in der Regel ist das nur einmal, weil das ist schon komplex genug. Aber was hält mich davon ab, zwei Laser zu benutzen oder so? Ja. Zusätzlich zu dem Fault-Modell brauche ich aber noch ein weiteres Modell und das wird leider in der Forschung häufigst vergessen. Das ist das Exploitability-Modell. Nur weil ich einen Fault drin habe, weiß ich ja noch lange nicht, ob der mir als Sicherheitsforscher genügt, das System anzugreifen. Ja? Das heißt, ich habe noch ein Exploitability-Modell, dessen einzige Aufgabe es ist, wenn ich ihm einen Fault präsentiere, mir zu sagen, ob das jetzt exploitable ist oder nicht. Und das ist halt einfach für jede Anwendung anders. Ne? Muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Jetzt haben wir aber unser Was und Wie. Ja? Und genau das habe ich mir dann mal genauer angesehen und wir machen das jetzt mal mit einem Beispiel. Ja, anhand eines Beispiels und dieses Beispiel wird uns jetzt den ganzen Rest begleiten. Wir haben einen Sicherheitschip. Sicherheitschip irgendeiner Art soll jetzt nicht jedermanns Firmware ausführen. Ja? Das heißt, man fügt so einen Bootloader hinzu und sichert die Firmware mit einer kryptografischen Signatur ab. Ja? Und der Bootloader wird jetzt beim Start ausgeführt, den kann man auch nicht verändern, und der überprüft die Signatur. Ja, wer sich jetzt mit Kryptografie nicht auskennt, keine Sorge, das bedeutet einfach nur, die kann man nicht fälschen und die gehört genau zu dieser Firmware. Wenn diese Signatur jetzt nicht valide ist, dann wird der Start abgebrochen, man könnte noch irgendwelche Daten löschen oder so, darauf reagieren, ja, auf jeden Fall geht es nicht weiter. Und nur wenn die Signatur valide ist, wird der Chip wirklich gestartet. Ja, das ist so das Konzept von Secure Boot. Und genau das wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen aus Sicht der Fault Injection. Ja? Wenn man das nämlich jetzt so super High Level im Code aufschreibt, sieht das ja so aus. Ne? Wenn wir unsere Signatur verifizieren, gültig, dann booten wir die Firmware und sonst geben wir einen Fehler zurück und brechen ab, wie auch immer. Was ist unser Exploitability Model in dem Fall? Naja, Boot Firmware wird aufgerufen, obwohl wir halt eine modifizierte Firmware eingespielt haben. Das ist unser Exploitability Model. Und wenn wir jetzt mal als Fault-Model annehmen, dass wir First-Order-Transient-Instruction-Skip-Faults analysieren, was passiert dann? Erstmal nochmal das Fault-Model. Instruction-Skip ist unser Effekt. Wir überspringen eine einzelne Instruktion. Das ist tatsächlich ein valides Fault-Model, wie wir nachher sehen werden. Transient bedeutet, das machen wir für diese Instruktion nur ein einziges Mal. Selbst wenn die in einem Loop steht, wird sie nur in einer Iteration übersprungen. Und First-Order bedeutet, wir machen diesen Fault nur ein einziges Mal in der Ausführung. Ja, dann können wir den ja genau hier oben machen. Wir überspringen einfach diesen Check. Dann ist egal, ob unsere Firmware eine inkorrekte Signatur hat. Da der Check übersprungen wird, wird auf jeden Fall Boot Firmware ausgeführt. Ja? Und dafür wäre jetzt dieses Beispiel quasi vulnerable an der Stelle. Wie könnten wir das denn jetzt wirklich ausprobieren, ob das geht? Wir wollten das ja auf Binary-Ebene machen. Das heißt, wir haben jetzt unseren Secure Boot implementiert und nehmen jetzt wirklich die Binary und injizieren diesen Fault-Effekt. Das heißt, wir ersetzen eine Instruktion einfach durch einen Knob. Wir überspringen die Instruktion. Ja? Dann programmieren wir das auf den Chip, führen das Ganze aus, warten, bis das Programm zu Ende ist oder bis wir meinen, jetzt ist genug und überprüfen mit unserem Exploitability-Model, ob es geklappt hat. So weit, so gut. Das funktioniert aber nur in sehr wenigen Fällen. Anderes Beispiel. Ich habe einfach eine Vorschleife, die irgendwas tut. Wenn mein Fault jetzt diese Instruktion in der Mitte trifft, und ich mache das so, wie ich es gerade gezeigt habe, dann wird jede Iteration dieser Schleife betroffen sein, weil ich habe das ja in der Binary geändert. Die ist ja im Chip drin und dann wird das immer wieder passieren. Das heißt, die Modifikation der Binary sorgt dafür, dass ich nur permanente Faults analysieren kann. Und das ist ja doof. Wir wollen ja auch diese transienten Faults, die nur für einen Taktzyklus da sind oder so, analysieren. Das heißt, wir müssen das ein bisschen anders angehen. Eigentlich müssen wir unseren Chip dazu bringen, bis zu der Instruktion auszuführen, die wir faulten wollen. Dann packe ich meinen Effekt des Fault-Models da rein, führe nur die eine gefaultete Instruction aus, stelle dann den originalen Wert wieder her. Jetzt ist der Effekt im System, aber wenn wir nochmal an der Stelle vorbeikommen, wird die Originalinstruktion ausgeführt. Ja, und dann gehe ich bis zum Ende und checke wieder mit meinem Exploitability Model, ob es geklappt hat. Problem ist, das geht jetzt nicht mehr auf der Binary, weil die kann ich ja nur einmal vor dem Start verändern und dann läuft die ja durch. Ja, beziehungsweise ich könnte schon, aber es wäre extrem kompliziert. Das heißt, wenn wir wieder auf unsere Slide gucken, ne, mit dem, was machen wir und wie machen wir das, können wir jetzt dieses Fault-Effekte wirklich in die Binary reinpacken, rausschmeißen. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch übrig, das Ganze zu simulieren. Und wenn wir es simulieren, dann können wir ja alles machen, weil wir haben die volle Kontrolle. Und genau das habe ich gemacht in meinem Paper Armory, Fully Automated and Exhaustive Fault Simulation on ARMM Binaries. Ja? Und in die Ergebnisse dieses Papers tauchen wir jetzt mal gemeinsam ein und gucken uns mal wirklich an, wie das mit dieser Fault Simulation aussieht. Was haben wir da gemacht? Da haben wir quasi genau diesen Ansatz gewählt, den ich jetzt gerade mit euch zusammen erarbeitet habe, dass wir Fault simulieren wollen. Wir haben uns dabei auf die ARMM-Familie fokussiert. Das heißt, die Embedded-Familie von ARM-Prozessoren. Und Armory ist eben das Tool, was das Ganze macht. Vollautomatisiert und vor allen Dingen erschöpfend, exhaustive. Es injectet diese Fault-Modelle wirklich an allen Stellen unseres Programmes, die möglich sind. Das dauert natürlich eine Weile, aber wir kriegen auch ein vollumfängliches Ergebnis, eine vollumfängliche Analyse. Und dieses Architekturbild, was ich jetzt hier gleich mit euch zeichnen möchte von Armory, spiegelt quasi genau das wider, was wir gerade uns überlegt haben. Das überspringe ich auch gleich, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Was ganz interessant noch ist, ist, da oben kommt ein Emulator rein. Ja, das ist der ARM-M-Emulator, den wir auch selber geschrieben haben dafür. Denn man kann nicht einfach einen beliebigen Emulator zur Simulation benutzen. Wenn ich euch die Aufgabe gebe, schreibt mal einen Emulator für einen Chip irgendeiner Art. Dann lest ihr euch die Spezifikation durch und implementiert das. Aber ihr wollt das ja effizient machen. Das heißt, ihr nehmt Abkürzungen, wo immer das geht, solange die der Spezifikation folgen. Das heißt, ihr werdet sicher nicht jeden einzelnen Fall, der irgendwie mit inkorrektem Assembly konfrontiert wird, abdecken. Und das war genau das Problem, in das wir gelaufen sind, als wir verfügbare Emulatoren genommen haben. Die sind uns weggecrashed, sobald wir Faults injiziert haben, weil die eben dafür nicht ausgelegt waren. Wir mussten also unseren eigenen Emulator schreiben, der sich wirklich perfekt an die Spezifikation hält und dann eben im Fall von inkorrektem Assembly entsprechend abbricht, aber halt so, dass wir darauf reagieren können. Und dann macht Armory genau das, was wir gerade besprochen haben. Es listet sich alle Punkte auf der Binary, wo es jetzt diesen Fehler initiieren muss und geht dann so lange durch und packt immer das Fault Model da rein, bis es keine weiteren Faults mehr injecten kann. Und wann immer es einen Fault injected hat, lässt es jetzt den Emulator laufen, so lange, bis der einen vordefinierten Anhaltepunkt erreicht. Da wird das Exploitability Model ausgewertet. Und wenn das sagt, jo, das war ein Fault, dann geht's weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist hier noch ein Sonderblock drin, dass wir rekursiv mit dem nächsten Fault-Model starten. Wenn Armory ist auch in der Lage, multivariate Faults zu injecten, also mehr als ein Fault in einem Run. Und das ist komplett neu, das gab es bisher gar nicht in der Forschung. Und generell so eine Fault-Simulation, auch wenn das jetzt gar nicht so krass klingt, gab es bisher auch immer nur als Closed Source. Man konnte das also nie irgendwie nachvollziehen oder selbst verwenden. Und das haben wir hier jetzt halt geändert. Mit Armory unterstützen wir einen ganzen Haufen Fault-Modelle. Für Instructions können wir zum Beispiel die ganze Instruction skippen, einzelne Bytes setzen, clearen oder Bits flippen, sowohl transient als auch permanent. Und wir können einen ganzen Haufen Dinge auf Registern sogar machen. Wir können also ein Register einfach mal clearen, komplett auf 1 setzen, auch wieder Bits, Bytes und so weiter setzen und das in verschiedenen Zeitabschnitten. Ist jetzt gar nicht wichtig für das Weitere. Wir haben auf jeden Fall 24 Fault-Modelle jetzt hier mal mitgeliefert. Man kann eigene einbringen, können also wirklich eine ganze Menge analysieren. Und worauf haben wir das analysiert? Auf 2 Beispielen. Einmal wieder dieses Secure Boot, was wir vorhin gesehen hatten, ne, in dem Beispiel. Ich habe das hier leicht abgeändert. Anstatt einer Signatur überprüfe ich hier nur einen Hash. Das liegt einfach daran, dass das ein bisschen simpler ist und schneller geht. Ihr werdet aber sehen, das ist vollkommen egal für die Fault-Analyse. Das Wichtige ist, hier wird was gerechnet und dann wird verglichen und auf Basis dieses Vergleiches entscheiden wir. Ja, so war es ja beim Secure Boot und genau das machen wir hier. Und da werden wir gleich sehen, wie das angreifbar ist. Und die zweite Case Study ist eine Differential Fault Analysis auf AES. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil das ist auch gar nicht wichtig für den Rest des Vortrags. Man kann auf jeden Fall, wenn man eine AES-Verschlüsselung durchführt und da irgendwo einen Fault reinkriegt, zwischen der 7. Runde und der letzten Runde. Und dieser Fault ändert nur ein Byte, dann kann man den Key rausziehen. Klingt nach Magie, ich will da gar nicht tiefer reingehen. Geht auf jeden Fall, wenn wir halt mit dem Fault genau ein Byte betreffen. So, und das haben wir auf der Tiny AES-Implementierung ausprobiert. Das ist auch so eine Open Source, auf Embedded optimierte Implementierung. Und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, was dabei so rumkommt. Ich habe hier den Secure Boot Case oder Code einmal offen an der Stelle. Und ich scroll nur mal ganz schnell so von oben nach unten durch. Das ist nicht viel, ne? Das hier ist diese SHA-Funktion, die unsere Signatur ersetzt. Wird einmal durchgerechnet. Und hier am Ende ist das Stück, was auch auf der Folie war, was einmal den SHA berechnet und dann Byte für Byte überprüft, ob der korrekt ist. Wenn nicht, gibt es einen Fehler und am Ende führen wir die Firmware aus. Soweit, so gut. Wenn wir das jetzt wirklich bauen und disassemblen, ist das auch gar nicht so viel. Ja, ich scroll hier auch einmal nur durch. Das sind wie viele? 160 Instructions, gar nicht viel. Und wir lassen jetzt einfach mal Armory auf genau diesem Code laufen. Der ist nicht verändert, der ist einfach vom Compiler erzeugt worden. Und während wir hier reden, rattert der jetzt gerade alle Instruction Faults durch, die wir da rein implementiert haben. Das ist jetzt auf meinem Laptop natürlich nicht das Schnellste, aber wir sind auch quasi durch. So, Und jetzt, das war's schon. Ja? Wir haben jetzt wirklich alle Faults, alle Instruction Faults injected, die auf dieser Binary möglich sind und haben auch einiges gefunden. Gucken wir uns doch mal was an, gemeinsam. Wir haben hier ein Transient Instruction Skip. Ja, wir haben eine Instruction übersprungen und die auch wirklich nur einmal, nur das x-te Mal, wenn wir sie angetroffen haben. Und das ist die Instruction an der Adresse 81F6. So, wir gucken mal dahin und das ist genau diese eine Zeile, wo Report Error aufgerufen wird. Und die wird jetzt übersprungen. Was steht in der nächsten Zeile? Ah, es wird Execute Firmware aufgerufen. Das war Zufall, ja? Das hat der Compiler so gebaut, das habe ich mich nicht so entschieden. Aber wenn wir diesen Fault injecten, der genau diese eine Instruction überspringt, dann wird selbst im Fehlerfall natürlich Execute Firmware aufgerufen. Und wir haben das System gebrochen, ja? Wenn wir da den Fault injecten könnten. Relativ einleuchtend. Ja? Aber es gibt auch noch andere Faults, die auch ganz interessant sind. Wir haben zum Beispiel hier in der 81DA-Adresse, gehen wir mal kurz dahin, das ist hier an der Stelle. Ja? Hier haben wir eine Additionsinstruction, die soll Dinge zusammen addieren. Ja, warum sollte das denn exploitable sein? Naja, indem wir ein Bit nur flippen da drin, ja, das ist jetzt ein Bit-Flip-Fault, ändern wir nicht nur eine 32-Bit auf einmal zu einer 16-Bit-Instruction, was auch schon sehr interessant ist, sondern aus der Addition wird ein Sprung. Und der springt zufällig an die Adresse 81F8. Und wenn wir da jetzt gucken, 81F8 ist wieder genau der Aufruf von Execute-Firmware. Und jetzt wisst ihr, warum ich vorhin gesagt habe, dass Adressen so wichtig sind. Das könnten wir auf einer höheren Ebene niemals analysieren. Ja? Dass genau solche Bit-Problematiken da zustande kommen, kann man wirklich erst auf dieser Maschinencode-Ebene vernünftig analysieren. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück, aber wir kommen nachher auch nochmal zur Analyse von mehr coolen Sachen. Ja? Wir zoomen jetzt nämlich erstmal raus, weil was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns zweimal angesehen, ja, das ist ja nicht so viel. Und so ein Paper macht ja immer, ne, wenn man das wissenschaftlich, also ja, ich habe das wissenschaftliche Arbeit und so während meiner Promotion mehr genau angesehen, will man ja immer das Ganze breiter analysieren, mehr Blickwinkel kriegen. Und dabei sind eine ganze Menge Auswertungen und Tabellen zustande gekommen. Und die wollen wir uns jetzt mal zumindest die Kernaussagen daraus dann gemeinsam ansehen. Und damit das vernünftig läuft, haben wir diese beiden Case Studies, ne? Diese AES, Differential Fault Attack, und den Secure Boot, den wir uns gerade angesehen haben, mal 5 Analysen unterzogen. Die erste Analyse war, dass wir uns angeguckt haben, ob Compiler-Optimierungslevel einen Einfluss auf die Anzahl der Faults haben. Könnte ja sein, wenn ich das mit O2 oder O3 oder OS, ne, auf Size optimiert kompiliere, dass ich dann mehr oder weniger Fehler im System irgendwie ausnutzen kann. Das ist jetzt das Ergebnis für den Secure Boot. Keine Sorge, das ist, ich führe euch durch. Oben haben wir einmal alle Fault-Modelle aufgeschrieben, ja, und dann jeweils, wie viele Faults in diesem Modell exploitable waren. Und ganz links seht ihr für die Optimierungslevel, O1, O2, O3 und OS. Und daneben Time ist die Anzahl der Instructions in dieser Binary. So, und jetzt sehen wir, der Secure Boot, der ist an manchen Stellen exploitable. Ne? Wir haben immer so, da ne, sehen wir, Fault Model 8 ist Transient Instruction Bit Flips. Ja, das ist das, was wir auch gerade gemeinsam angesehen haben. Haben wir da 15 bei O1 zum Beispiel. Ja? Das ist also alles irgendwie ein bisschen angreifbar. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal für diese AES-DFA-Geschichte an. Und da sind die Zahlen auf einmal ganz anders. Ja, die sind viel, 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 viel höher. Woran liegt das? Wie knacke ich den Secure Boot? Ich mache den Kontrollfluss meines Programms kaputt. Ich muss irgendwo irgendwas überspringen. Wenn ich Daten manipuliere, also wirklich einfach Nutzdaten, komme ich nicht weit. Bei der AES-Case-Study ist das genau andersrum. Solange ich ja in diesem einen Zeitraum irgendwie ein Byte genau beeinflusse, das war der Trick, ist es exploitable. Und dafür habe ich ja viel, viel mehr Möglichkeiten, dass ich einfach nur ein Byte in einem bestimmten Zeitraum beeinflusse. Und deshalb ist das viel, viel mehr exploitable, ohne dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Ja? Es kommt also auch immer auf die Applikation an. Das Coole ist aber, wenn wir hier mal genauer hingucken, dann sehen wir kein Optimierungslevel, was wirklich besser ist. Ja? Es schwankt einfach. Es sind immer mal bessere, mal schlechtere Zahlen auf den unterschiedlichen Leveln, je nach Fault-Model. Aber man kann hier keine generische Aussage ableiten. Wenn ihr immer O3 macht, dann seid ihr auch sicher gegen Faults oder so. Ja? Das funktioniert nicht. Und auch das ist schon eine wertvolle Erkenntnis.
Warum? Zwei. Warum ist das eine wertvolle Erkenntnis?
Hättest du es vorher gewusst, Ja, muss man, also vorher hätte man jetzt gedacht, ich mache mit Size optimiert. Dann habe ich wenige Instructions, also kann ich doch auch viel weniger folten. Ne? Oder ich habe weniger Plätze, an denen ich folten könnte. Und dann guckt man sich das hier an und merkt, auf Size optimiert ist aber nicht weniger angreifbar an der Stelle. Ja? Das heißt, man kann so ein bisschen mit Vermutungen, man kann seine Vermutungen gegenchecken. Und deshalb ist das schon eine wertvolle Erkenntnis, weil ich einfach gemerkt habe, meine Vermutung an der Stelle, ich hätte nämlich gedacht, dass OS wahrscheinlich weniger angreifbar ist, ist falsch. Ja? Man muss aber auch ganz klar sagen, dass auf der Größe oder eher kleine, mit der ich das hier ausprobiert habe, kann man jetzt noch nicht unbedingt die generischen Aussagen für alle Applikationen ziehen, aber das ist ein Anfang. Ja? Der zweite Block war der Einfluss von der Position meines Codes. Ich habe einfach mal in diesen beiden Case Studies Code durch die Gegend geschoben, wirklich auf C-Level, ne? Und mal geguckt, was passiert. Habe natürlich verifiziert, dass der dann auch in der Binary an einer anderen Stelle liegt. Aber als Programmierer gucke ich mir eigentlich die Binary nicht an, ne? Sondern ich schmeiße das in den Compiler und was da rauskommt, nutze ich halt, weil es funktioniert ja. Und da zeigt sich, ja, das hat einen Einfluss, aber es kommt genau darauf an, was man sich hier anguckt. Unsere AES-Case-Study hatte in den Hunderten die Exploitable Faults. Und das ändert sich immer um plus 1, minus 1. Das spürt man quasi gar nicht. Ich würde sagen, hierbei ist der Einfluss quasi null. Und das ist egal. Woran liegt das? Wir haben ja hier diese datenabhängige Exploitability. Wenn mein Code woanders liegt und sich Adressen ändern, das hat für die Daten überhaupt nichts zu tun. Ja? Deshalb ändert sich die Exploitability hier kaum. Beim Secure Boot, da waren wir ja eh nur so in der Single- oder Double-Digit-Exploitability, ne? Also mal 5, mal 3. Wenn wir dann hier sowas wie plus 4, minus 13, das ist auf jeden Fall ein Einfluss. Das ist ein spürbarer Einfluss. Ja? Und das ergibt auch Sinn, weil hier geht es ja wieder um diesen Kontrollfluss. Wir haben ja gerade schon selber die Faults analysiert, wo es nur um Adressen ging, die auf einmal angesprungen wurden. Und wenn die jetzt an einer anderen Stelle liegen, klar hat das einen Einfluss. Ja? Ob ich das jetzt gezielt so machen kann, dass mein Code weniger oder mehr angreifbar ist, das müsste man sich jetzt dann auch noch mal im Detail anschauen. Das haben wir jetzt an der Stelle nicht gemacht. Ja? Dritte Säule. Jetzt nehmen wir mal Gegenmaßnahmen mit ins Spiel. Denn es gibt ja Gegenmaßnahmen gegen Fault-Injection-Angriffe, die eben da schützen sollen, dass man eben nicht angegriffen werden kann. Und das ist jetzt dieselbe Tabelle von gerade. Da hatten wir nur diese eine Zeile. Die haben wir jetzt erweitert. Und keine Sorge, ich führe euch wieder durch. Das erste, was wir implementiert haben, war eine Instruction Replacement Countermeasure. Da ist die Idee, wenn der Angreifer einzelne Instruktionen überspringen kann, dann dupliziere ich doch alle Instruktionen. Muss ich hier und da nochmal so ein bisschen anpassen, dass mein Programm nicht auf einmal falsch läuft. Aber dann kann er eine überspringen und das Duplikat übernimmt. Das ist ja dann kein Problem mehr. Ja? Das ist die Idee dahinter. Und wenn wir jetzt, wenn wir hier einmal rüber gucken, 1 und 5 sind die Instruction Skips. Und da sehen wir tatsächlich, wir kommen von 1, 1, 1. Ne? Die werden immer hier unterbunden. Hier an der Stelle interessanterweise nicht, kommen wir gleich zu. Hier werden alle unterbunden. Die 2 werden auch unterbunden. Man kann also sagen, die Gegenmaßnahme funktioniert. Ja? Gegen die Instruction Skips hat sie wirklich geholfen. Aber wir sehen ja auch hier, dass da die Zahlen auf einmal viel, viel höher geworden sind. Ja? Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Wir haben noch eine zweite Gegenmaßnahme, die sorgt dafür, dass die einzelnen Basic Blocks, also vereinfacht gesagt die einzelnen Funktionen, wissen, was auf sie folgt und können nicht in einer anderen Reihenfolge aufgerufen werden. Das wird sonst gefunden. Ja, das ist auch eine recht mächtige Gegenmaßnahme. Und gemeinsam, wenn man jetzt mal die beiden vergleicht, schaffen es beide Countermeasures zusammen, das quasi auf null Exploitable Faults runterzubringen. Also da sind noch ein paar da vorne, die permanenten Register Faults gehen noch, aber wir kommen hier gut runter. Die Countermeasures funktionieren. Ja, das ist die Aussage.
Eine Frage, wie baut man diese Countermeasures denn ein in der Praxis? Muss ich das jetzt auf Assembly-Ebene tun?
Ja. Ja. Also, jein. Man kann es auch auf C-Code-Ebene zum Beispiel machen. Ja. Dann sind sie aber weniger feingranular. Dann bist du nicht mehr auf Basic-Block-Ebene, sondern wirklich auf Function-Ebene unterwegs. Mhm. Dieses Duplication-Dingen, das kannst du nur auf Assembly-Ebene machen. Mhm. Ne, weil es wirklich um das Duplizieren einzelner Instruktionen geht. Du kannst aber auch einfach sagen, ich habe generell Angst vor Faults, ich berechne alles schon mal zweimal und nur wenn das gleich ist, dann gebe ich das nach außen raus. Ja, dann hast du dupliziert auf einer höheren Ebene, geht auch. So, jetzt hatte ich gesagt, hier haben wir auf einmal viel mehr Exploitability. Ja, warum? Wir gucken uns das mal an. Und zwar gucken wir uns genau diesen Fall plus 363 an. Das sind ja dann doch einige mehr geworden. Ja? Das ist mit O3 optimiert an der Stelle. Und ich verkürze mal hier schnell die Anzahl der Fault-Modelle, die injected wird, damit wir nicht so lange warten müssen, weil das dauert hier tatsächlich ein klein bisschen. Das ist also O3 Replacement. So, der läuft jetzt durch. Ihr seht schon, das dauert ein bisschen länger. Ne? O3 emittet ziemlich viele Instructions, weil der alles unrollt. Aber man sieht auch ganz cool, das geht sogar auf einem Laptop, ne? Diese Exhaustive Simulation. Und die wird mit der Zeit immer schneller. Warum ist das so? Ich initiere einen Fault am Anfang. Damit ich checken kann, ob der exploitable war, muss ich bis zum Ende durchexecuten. Ich injecte einen Fault relativ weit hinten, die Strecke ist viel kürzer. Ja? Deshalb wird das immer schneller, weil der immer weniger nach der Fault-Injection noch machen muss, um zu checken, ob der Fault exploitable ist. Und jetzt seht ihr, wie das, ne? 70, 80 und so weiter hochrennt. So, da sind wir durch. Das war eine Menge Exploitability. Und wir gucken uns mal an, wieso. All diese Instructions, ja, die hier modifiziert wurden, ich habe eine Maus, ne, kann ich so machen, das sind arithmetische Instruktionen. AND, ja, okay, arithmetisch, ne, logische Instruktionen. AND, XOR, AND, XOR. Und wozu werden die gefaultet? Zu einem Branch, zu einem Sprung. Die springen einfach wild im Programmcode rum. Ja? Und wenn ich jetzt mal so scrolle, ihr seht, das Bild ändert sich gar nicht. Ja? Das sind ganz viele Instructions, die zu Sprüngen modifiziert werden können. Und nur dadurch, dass ich durch die Duplikation jetzt so viel Code da drin habe, verschieben sich meine ganzen Adressen wieder. Ja? Und ich kann durch diese Sprünge viel schneller mein Ziel erreichen. Das heißt, die Countermeasure, die perfekt gut für ihr Ziel funktioniert hat, Instruction Skips gingen nicht mehr, haben mir eine viel breitere Angriffsfläche für andere Fault-Modelle gegeben. Und das sieht man nochmal richtig gut bei der AES Case Study. Denn die AES Case Study, haben wir ja gesagt, die ist auf Daten sensitiv und meine beiden Gegenmaßnahmen schützen Kontrollfluss, die schützen nicht Daten. Ja? Und jetzt könnte man natürlich naiv sagen, okay, die schützen jetzt vielleicht nicht meine Daten, aber die schützen, also baue ich die ein und das System wird sicherer. Überhaupt nicht. Ja? Das System wird viel angreifbarer dadurch. Und das ist eine super interessante Erkenntnis auch, weil wenn man eine Gegenmaßnahme vorstellt und analysiert, dann guckt man sich an, wie gut die innerhalb des Modells, gegen das sie schützen soll, funktioniert. Man guckt sich aber nicht an, was mit den anderen Modellen funktioniert. Und der Angreifer muss sich ja nicht daran halten, nur das eine Modell zu injecten. Ja? Und das war eigentlich ein sehr cooles Ergebnis, das auch zu sehen. Jetzt kann man das auch noch zeitlich auftragen. Ja, ich habe das mal hier mit so einer Heatmap gemacht. Auf der X-Achse haben wir die Zeit und auf der Y-Achse haben wir die unterschiedlichen Fault-Modelle. Und das ist jetzt diese AES-Case-Study, wo wir in so einem bestimmten Zeitraum ein Byte flippen mussten oder ein Byte verändern mussten, um anzugreifen. Und jetzt seht ihr die Exploitable Faults da aufgetragen. Und was da einfach sehr cool ist, man sieht eine gewisse Struktur. Ja? Das ist jetzt für die Leute, die den AES kennen und wissen, dass der immer in so Viertelrunden funktioniert, man kann die Viertelrunden erkennen. Weil genau immer da, wo diese Viertelrunden des AES die Daten manipulieren, genau da kann man hier folgen. Ja? Ist ganz cool zu sehen. Okay. Nächste Sache. Wir haben es fast geschafft. Ja? Higher Order Faults. Also nicht nur ein Fault in meiner Execution, sondern zwei oder drei oder noch mehr. Wir haben uns jetzt auf zwei Faults beschränkt, die wir in einer Execution drin haben. Und wir haben uns auch nur die angesehen, die nicht einzelne Bits targeten. Obwohl die ja eigentlich sehr interessant sind. Aber das Problem wächst halt exponentiell in seiner Größe. Ich muss ja ein Fault einmal ganz vorne injecten und jetzt jede weitere auch nochmal injecten. Und dann rückt mein vorderer einen weiter und jetzt muss ich wieder in jeden anderen auch noch den zweiten Fault injecten, um wirklich alles abzudecken. Und das macht das Tool ja, ne? Das ist ja erschöpfend. Das heißt, wir haben uns auf die weniger krassen Fault-Modelle beschränkt, weil die halt weniger oft initiiert werden müssen. Ne? Ein Single-Bit muss ich 32 Mal pro Instruction oder bis zu 32 Mal pro Instruction machen. Ein Instruction-Skip einmal pro Instruction. So, und was sieht man da ganz cool? Hier habe ich auf der X-Achse den Zeitpunkt des ersten Faults, den ich injecte, und auf der Y-Achse den Zeitpunkt des zweiten Faults, den ich injecte, damit es zum Exploit kommt. Und was man hier ganz cool sehen kann, ist, Erstmal, der SHA hat zwei sehr lange Loops. Die kann ich hier genau ablesen. Ja? Das sind genau die langen Loops des SHAs. Und auch wenn der erste Fault vielleicht an einer relativ präzisen Stelle kommen muss, ja, auf der zweite Fault an einer relativ präzisen Stelle an der Y-Achse, können wir nur ab diesem Bereich irgendwie faulten, ne? Und das ist immer ein genauer Punkt. Ist an der X-Achse relativ egal, ja? Wenn wir schießen, treffen wir auch. Und das bestätigt sich auch, wenn man das nochmal bei der AES-Case-Study ansieht. Wir haben wieder so ganz klare Linien. Das heißt, in einer Achse müssen wir relativ genau treffen, um die Linie zu treffen. Aber in der anderen Achse haben wir einen großen Spielraum. Und das Ergebnis, was man daraus ziehen kann, ist, dass die Intuition, die normalerweise da ist, dass man, wenn man zwei Faults injectet und damit was machen möchte, dann muss das schon sehr präzise sein. Beide Faults müssen sehr präzise injectet werden, was schwierig ist in der Praxis, dass das falsch ist. Ich muss tatsächlich, das zeigen zumindest diese Ergebnisse, nur einen der beiden präzise injecten und mit dem zweiten kann ich so Schrotflintenmodus einfach mal machen und die Chance, dass ich was treffe, ist ziemlich hoch. Und das ist auch wieder eine ganz coole Erkenntnis, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Ja?
Heißt das eventuell auch, dass die erste Injection alleine schon reicht und dass die zweite eigentlich nichts mehr wirklich macht?
Nein, an der Stelle nicht. Wir haben das extra getrennt. Ja, wir haben einmal alle First Order gemacht, dann alle Second Order und dabei die ganzen First Orders rausgefiltert. Also alles, was schon mit einem geht, ist hier nicht drin. Das sind wirklich nur die mit zwei gehen. So, und ein Beispiel habe ich da gefunden. Das war so absurd, das möchte ich euch zeigen. Ja? Wir haben hier ein Second Order Transient Instruction Byte Set Fault. Was bedeutet das? Wir setzen in einer Instruction ein ganzes Byte alle Bits. Ja? Wir machen das transient, das heißt, dieser Fault ist immer nur für einen Taktzyklus drin. Und Second Order, wir machen das zweimal in der Execution. Und zwar machen wir das einmal hier. Ich springe nochmal zurück. Da wird irgendwie in das Register R2 der Stackpointer gemoved. Für die Leute, die kein Assembly können, keine Sorge, ich erkläre das gleich genauer. Und daraus wird ein Move PC-PC. In den Program Counter den Program Counter moven. Was auch immer das soll. Und das zweite ist hier unten. Da wird in das Register R1 ein Pointer dereferenziert. Da wird ein Array accessed und geladen. Ja? Aber anstatt, dass da hinten dieser Offset 1 drin steht, steht da jetzt der Offset 0xFF. Ein Byte, alle Bits auf 1 gesetzt. So, und was ist da jetzt passiert? Ja? Irre. Move PCPC ist effektiv ein Skip die nächste Instruktion. Was ist die nächste Instruktion? Wir führen den SHA aus. Was wird also übersprungen? Die Hash-Berechnung, es findet keine statt. Ja? Die beiden Werte, die wir vergleichen wollen, der berechnete Hash und der erwartete Hash, der berechnete wurde nie berechnet. Der ist, ja, was ist der? Ja? Nicht initialisiert. Und was passiert hier unten? Ich gehe nochmal einen zurück, dass man die Original-Instructions sieht, die sehen sehr ähnlich aus. Ne? Da werden nämlich die beiden Arrays jetzt verglichen. Der berechnete Hash und der erwartete Hash. Ne? Die werden, hier werden quasi immer ein Byte geladen an der Stelle. Und diese Nummer 1 sagt, ich erhöhe danach auch den Pointer um 1, damit ich dann auf das nächste Byte komme. Ja, ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Was macht der Fault? Der erhöht nicht um 1, der erhöht um 255. Und das macht er genau in der ersten Instruction oder das erste Mal, wenn wir hier hinkommen, weil das ist in einer Schleife und deshalb ist das wichtig, dass der transient ist. Wenn der permanent wäre, würde der das in jeder Schleife machen, wobei das würde wahrscheinlich auch funktionieren. Was passiert jetzt dadurch effektiv? Dieses Array wurde auf einmal um 256 Byte Offset adressiert. Und das ist ein Hash, der ist keine 256 Byte lang, ja? Und hat im Emulator einfach auf einen kompletten Null-RAM-Bereich gezeigt. Das heißt, ein RAM-Bereich, wo nur Nullen drin standen. Und was stand in meinem nicht initialisierten Hash-Output? Nur Nullen. Das heißt, auf High-Level wurde aus diesem Schleife, ob Hash-I ungleich correct Hash-I ist, if 0 ungleich 0, und das ist nie der Fall, und wir exekuten die Firmware. Ja? Und da wäre man niemals drauf gekommen. Ja? Das heißt, wenn man sich anmaßt, Higher-Order-Fault-Injection abzuschätzen, ja, geht das in die Hose. Ob das jetzt ein realistischer Fall ist mit dem null initialisierten Speicher, ne, muss man immer in seinem System gucken. Ich würde es nicht ausschließen, weil gerade bei Security-Critical-Devices halt das mit Nullen überschreiben von irgendwelchen Speicherbereichen durchaus an der Tagesordnung liegt. Ja. Das ist also vielleicht nicht so ganz abwegig und zeigt das Potenzial gut auf. ein Wort der Warnung an der Stelle. Ne? Jetzt kann man sagen, okay, geil, warum machen wir nicht immer Higher Order Fault Injection? Ich habe hier einen Absatz aus dem Paper kopiert, dass für die Variante ganz ohne Countermeasures vom Secure Boot, nur die haben wir uns Higher Order angeguckt, weil mit Countermeasures wird der viel länger, ne? Hat das bis zu 24 Stunden gerechnet auf einer Server-CPU mit 56 Kernen. Die kann was, ja? Wenn ich das hier auf meinem Laptop machen würde, ja, dann stehen wir in ein paar Wochen noch hier. Das muss aber nicht unbedingt sein. Ja? Für den AES haben wir sogar einen Fall gehabt, der nur 24 Sekunden gebraucht hat, weil da einfach alles sofort immer weggecrashed ist, wenn man das gemacht hat. Ja? Also der Chip wäre weggecrashed. Das ging dann sehr schnell. Trotzdem ist letztendlich, hatte ich schon gesagt, Higher Order, ne? Das wächst exponentiell, wie viel wir machen müssen. Und deshalb ist das ein Problem, was durch seine eigene Größe limitiert ist. Das werden wir irgendwann nicht mehr erschöpfend simulieren können. Deshalb sind wir auch gar nicht zur dritten Ordnung. Letzter Block, und dann seid ihr erlöst. Profiling von Undefined Behavior. Undefined Behavior ist immer sowas, ne? Ah, das ist auch herrlich, da sind Effekte dabei. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe einen 32-Bit-Wert, zufällig, ist egal, und den printe ich mir raus. Einmal Original, einmal 8 geschiftet, 16, 24, 32. Okay, Originalwert, irgendwas. Um 8 geschiftet, ist genau, was ich erwarte. 16 geschiftet, 24 geschiftet, 32 geschiftet. Ja? Wenn ich einen 32-Bit-Wert und 32-Bit shifte, erwarte ich, dass der leer ist, dass da nur Nullen drin stehen. Aber wenn man mal in den C-Standard guckt und sich diesen letzten Satz durchliest, dann steht da, wenn der Wert auf der rechten Seite, also der Shift-Amount, negativ oder größer gleich der Bitbreite des Operanden ist, dann haben wir Undefined Behavior. Das bedeutet, wir wissen nicht, was passiert, das entscheidet die Maschine. Und an der Stelle passiert einfach gar nichts. Ja? Und das ist total klar. Also das war x86, ne? Das war jetzt nicht auf einem Chip, das habe ich einfach mal so auf meinem Laptop gemacht. Und das ist natürlich total interessant für uns bei der Fault Injection, weil was passiert denn in dieser Undefined Behavior? Mein Simulator ist perfekt an der Spezifikation. Das heißt, wenn man mal in die ARM-Encodings zum Beispiel reinguckt, findet man da für jede Instruction mehrere Encodings und gerne mal sowas. Ne? In einer bestimmten Bedingung sind wir unpredictable. Da muss mein Simulator abbrechen. Unpredictable, der kann nicht weitermachen. Ja? Aber wenn ich mir jetzt einen echten Chip nehme und für den mir mal die Fälle wirklich ansehe, könnte ich den Simulator anpassen, sodass der auch mit diesen Fällen klarkommt. Und genau das habe ich gemacht. Habe mir einen Chip genommen und dann im Debugger wirklich gezielt einzelne Dinger geändert und mal geguckt, was passiert. Das habe ich mal auf so einem STM32F4, ne? Das ist ein ARM Cortex-M4-Prozessor gemacht. Und dabei einfach die Instruktionen, die am meisten in meinem Code vorkommen, habe ich analysiert, weil es gibt viel, viel mehr, die auch dann Undefined Behavior haben. Ja? Oder Unpredictable, aber ich fasse das hier mal zusammen. Zum Beispiel stand da, wenn man die Additions-Instruction aufruft und beide Operanden der Program-Counter sind, dann gibt es Undefined Behavior und tatsächlich der Chip hardfaultet an der Stelle, crasht uns weg. Das habe ich grün markiert, weil das hat dasselbe Ergebnis wie unser Simulator vorher. Der hat auch abgebrochen und jetzt bricht er halt ab wegen einem anderen Grund. Ja? Aber er bricht ab, wir kriegen eh keine weiteren Ergebnisse. Die orangenen Blitze sind aber interessant. Die haben nämlich quasi genau das Behavior, was man erwarten würde. Also zum Beispiel Push mit einer leeren Liste, dann passiert auch einfach nichts. Aber das ist undefined. Ja? Aber ich würde jetzt erwarten, dass dann auch nichts passiert, wenn die Liste leer ist. Und das bedeutet, mein Simulator kann einfach weitermachen. Der muss hier nicht aufhören. Deshalb ist der Blitz orange, weil wir haben das Potenzial, mehr zu erkennen. Und was genau, das schauen wir uns nochmal an. Da gibt es nämlich einen ganz besonders interessanten Fall. Und zwar in dieser Binary. Und ich habe den Fault mal vorbereitet. Na? Da. So, wir injecten den schon mal. Das ist der falsche. Das ist der richtige. So. Wir haben hier auf der linken Seite wieder unser Disassembly. Ihr seht das ziemlich lang, ne? Das ist so einer, ihr seht, jede Instruction taucht immer zweimal auf. Das ist eine mit dieser Duplication Countermeasure. Ja? Ich scroll mal ganz weit runter. Hier ist der Teil, wo wir hinwollen, Execute Firmware. Und hier ist irgendwie unsere Main Function, ne? Die den SHA hier aufruft. Seht ihr, die ruft den dann auch zweimal auf. Ne? Das sind ganz schöne Laufzeitkosten auch, diese Countermeasure. So, und wir sehen, dass hier ein Fault an der Adresse 8200 injected wurde, der brancht irgendwie und endet dann im Unpredictable. Der Fault ist nicht exploitable. Soweit, so gut. Jetzt habe ich aber mir diesen Chip angeguckt und weiß genau, welcher Fall das ist. Ja? Brauchen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, aber ich kommentiere jetzt mal hier aus, dass der an dieser Stelle unpredictable meldet, weil der echte Chip würde das nicht tun. Und jetzt führe ich nochmal genau dasselbe aus. Er injectet diesen einen Fault und wir sehen, der Fault ist exploitable. Und jetzt gucken wir mal, was da genau passiert. Ja? Wir verfolgen das mal jetzt side by side. Wir starten an der Adresse 8200. Das ist irgendwo hier oben. Ja? Ich scroll mal noch weiter hoch. Das ist mitten in unserer Hash-Funktion, mitten im SHA. Okay? Schon weird. Das ist auch eigentlich nur ein Store, ja? Memory-Schreiben. Und was passiert? Durch den Fault wird daraus ein Branch, also ein Sprung, an die Adresse 85B8. Kopiere mir das mal raus und suche das hier. Oh, wo sind wir denn gelandet? In einem Bereich, wo die Konstanten meiner Hash-Funktion abgelegt werden. Hier steht gar kein Code, hier stehen Rohdaten. Und da sind wir jetzt aber hingesprungen und der Chip, ja, was macht der? Der denkt, da steht der Leak-Code, der weiß das ja nicht. Der führt das erstmal schön aus. Und jetzt gucken wir mal hier auf der rechten Seite einfach, was der da ausführt. Das nächste interpretiert er als Rechtsshift. Okay. Das nächste interpretiert er als, er soll die Werte von Registern in den Speicher schreiben. Okay. Das nächste ist wieder ein Store und dann ist es auf einmal ein Sprung wieder. Also diese Rohdaten, die hier die Hash-Funktion braucht, sind unter anderem gültige Assembly-Instructions. Und nur weil wir wissen, dass der Chip nicht vorher schon wegen Unpredictable aussteigen musste, erreicht er diesen Punkt. Und wohin springt der? An die Adresse 8510. So, und auch die kopieren wir uns raus. Und da sehen wir jetzt schon, da passiert nur noch irgendwie Addition, ein kombinatorisches OR und dann springen wir in Execute 4 mehr. Das heißt, was ist hier zur Hölle nochmal passiert? Wir haben einen Sprung gemacht aus unserem echten Code, der in Konstanten gesprungen ist, die eigentlich Daten sind, die gar kein Code sind, die zufällig gültiges Assembly darstellen und nochmal zufällig dann an einer Stelle wieder direkt an unsere Exploitable-Stelle springen. Und das konnten wir nur analysieren, weil wir eben diese Fälle von Unpredictable Behavior auf einem echten Chip mal nachgebildet haben. Und das bedeutet auch, dass dieses Finding in dieser einen Konstellation wirklich nur auf diesem Chip funktionieren würde. Bei anderen wissen wir es nicht, weil Unpredictable. Wir haben das auch noch auf einem anderen Chip uns einmal angesehen, wo kein weiterer Exploitable-Fall hinzukam. Das ist auch gut möglich. Aber der hat super interessantes Behavior gezeigt. Wenn man da nämlich Push-Pop oder Load-Multiple-Store-Multiple, das sind so Stack-Operationen, ne? Mit einer leeren Registerliste aufführt. Bei dem anderen Chip ist einfach nichts passiert. Liste leer, macht da nichts, wäre jetzt erwartet. An dieser Stelle überschreibt er den Top-of-Stack mit dem Link-Register oder schreibt den Top-of-Stack in das Link-Register, verändert aber den Stack-Pointer nicht. Ja? Und deshalb sind die auch rot, das sieht man, glaube ich, auf dem Beamer ein bisschen schwieriger, weil hierdurch können wirklich nochmal ganz neue Faults entstehen. Im Chip und auch in der Simulation, weil wir nochmal ein ganz anderes Behavior haben. Das war jetzt nur in unserer Case Study nicht der Fall, weil wir, glaube ich, diese Fälle mit einem Fault nie erreicht haben in unserer Binary. Eben lag an unserer Binary, war Zufall. Ja? Aber interessant. Das heißt, Profiling von Undefined Behavior ist erstens total spannend und interessant, kann ich nur empfehlen. Ermöglicht uns eine viel genauere Simulation. Aber ob uns das jetzt wirklich nochmal einen großen Mehrwert bringt im Sinne von Aussage über Exploitability, hängt stark an der Applikation ab. Und würde ich persönlich auch tatsächlich eher ein bisschen bezweifeln, weil die große Breite haben wir vorher schon abgedeckt. Gut, und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ja? Ich würde nochmal so irgendwie zusammenfassen, was wir jetzt hier, weil das war eine ganze Menge an Informationen und auch echt technisch tief. Ja? Wir haben uns erstmal überlegt, wie funktioniert Fault Injection eigentlich? Und das ist immer bei dieser physikalischen Ebene geht das los, wenn man es wirklich machen will. Aber der Effekt rippelt durch den Code ins Verhalten des Chips. Und ein ganz guter Trade-off ist, wenn wir halt nicht wirklich alle Faults selber injecten wollen, weil das können wir gar nicht, das zu simulieren auf Binary-Ebene, wo wir die Effekte von Adressen halt auch wirklich oder Änderungen auf Adressen auch wirklich nachvollziehen können. Und das gibt uns dann eigentlich die Möglichkeit, das mal genauer anzuschauen. Und das ist halt mit Armory möglich. Ne? Das ist eigentlich dann auch eine ganz coole Sache. Muss man jetzt schreiend im Kreis rennen? Ja, it depends. Ja. ich weiß, dass auf dem CCC auch immer mal wieder irgendwelche Vorträge sind, wo Leute halt wirklich praktisch mit Fault-Injection-Sachen angegriffen haben. Ich erinnere mich da an einen vor ein paar Jahren, der hat Equipment im Wert von 30 Euro gebraucht. Ja? Das ist gar nicht so viel. Und das zeigt nochmal, dass das vielleicht nicht so dieses Szenario mit, da muss erstmal die NSA hinkommen oder so ist. Ja? Und ihr habt gesehen, wie krass viele Auswirkungen, wie weird die sind, es da gibt. Ja? Wenn ich euch jetzt die Aufgabe gebe, schreibt mal euer nächstes Projekt vaultsicher. Erstmal braucht ihr ein Exploitability Model, ja? Und dann müsst ihr es vaultsicher schreiben und das ist eine Mammutaufgabe. Deshalb finde ich das interessant, wenn ich auf der Arbeit so Diskussionen mitbekomme, ja, aber sollten wir das vielleicht lieber so implementieren, weil wenn der Angreifer jetzt ein Bit flippen kann, ne, Vortragstitel, und dann sage ich immer, Leute, dann haben wir ganz andere Probleme. Gut, Fragen sofort. Damit will ich schließen. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Leuten, die diese coolen Icons gebaut haben, und würde dann jetzt zum Fragen-Antwort-Teil übergehen. Wenn ihr euch damit mal auseinandersetzen wollt, sind sowohl das Paper als Open Access für jeden verfügbar, auch ohne irgendwelche komischen Publisher-Accounts, und auch Armory selber ist komplett Open Source auf GitHub, wobei ich das mit dem expliziten Disclaimer raushauen möchte, dass das Research Code ist, auch wenn ich mich in meiner Freizeit immer mal noch ein bisschen damit beschäftigt habe. Ja, ist Research Code. Ja, gut, und dann bitte eure Fragen.
Ja, eine Frage wäre.
Ja, ihr dürft applaudieren.
Nee, meine Frage wäre jetzt: So ein Cortex-M4, der ist ja auch überhaupt gegen Angriffe nicht gewertet, sage ich mal. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel den Cortex-R, die Serie, die hat dann irgendwie zwei Prozessorkerne, die irgendwie, der eine, glaube ich, arbeitet auf der steigenden Taktflanke, der andere auf der fallenden, alle Speicher sind mit der CAC-Checksumme gesichert, weiter. Und könnte das nicht helfen? Da ist es ja deutlich schwerer, jetzt halt eben von außen einen Fault zu injecten, weil ich das ja gleichmäßig auf den beiden Prozessoren tun müsste, gegen Lockstep arbeiten.
Ja, also erstmal, ne, für alle, die das nicht kennen, ARM hat so drei Serien, ne, die Cortex-A-Serie, Cortex-R, Cortex-M, ne, wieder ARM, wieder ARM. Und die R-Serie ist gerade so für Realtime-Applikationen. Ne? Das heißt, die ist ziemlich mächtig an der Stelle. Error-Correcting RAM, wie du ihn angesprochen hast, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Schritt, um sowas zu verhindern. Gerade weil der RAM ja viel statischer ist als irgendwelche Register im Chip. Ja? Aber wir haben halt auch noch diese Register im Chip und da ist der Error-Correcting-RAM vollkommen egal. Ja?
Der hat aber zwei Registersätze und zwei vollständige Prozessoren auf dem Die.
Genau, aber musst du beide angreifen? Also es kommt jetzt wieder voll auf die Applikation an, ne?
Ja, muss man, weil der Prozessor das direkt erkennt. Also der hat nochmal Vergleicher drauf, der führt das auf beiden Kernen aus.
Okay.
Der eine ist auf der steigenden Flanke, der andere auf der fallenden. Und der vergleicht dann am Ende, ob beide Kerne gleich gerechnet haben.
Ah, okay.
Die sind sogar noch gesichert, die sind um 90 Grad gedreht und gespiegelt noch. Also damit also auch irgendwelche Defekte bei der Fertigung beide Kerne nicht in gleicher Weise betreffen.
Witzig, ja. Das ist hoch für Safety.
Der Prozessor ist ja auch für Safety gedacht.
Ja, es ist für Safety, ganz klar. Ja, also ne, können wir ganz klar sagen, das hilft, ja, auf jeden Fall. Wie will man das noch folgen? Das Coole ist jetzt, wir können das getrennt voneinander betrachten. Wir könnten Armory darauf werfen und einfach mal gucken, was passiert. Der würde bestimmt dann Second-Order-Faults eine ganze Menge finden, weil Second-Order bedeutet ja, wir haben zwei, ne? Können wir in jeden Prozessor eininjecten. Und dann muss man aber sich die Gegenfrage stellen, kriegt man das denn jetzt in der Real-World hin? Ja? Und das ist dann an der Stelle wahrscheinlich so komplex, dass das wieder keiner macht. Ne?
Ihr hattet ja gerade beim Undefined-Behavior ja einiges an Stress. Jetzt gibt es von relativ vielen ARM-Prozessoren inzwischen ja auch Modelle von ARM selber. Also wenn du irgendwo ein Instruction undefined hast, könntest du das Modell fragen und nicht einen echten Chip. Also das sind die wirklich Netlists, aus denen auch die echten Chips hergestellt werden würden.
Ja.
Und wenn du ja jetzt sagen kannst, immer so undefined ist, gehe ich für die Simulation ins Model, anstatt einen echten Chip einnehmen zu müssen, dann musst du dich auch nicht auf einen verlassen, dass du das Model richtig abgeleitet hast von dem Behavior aus dem echten Chip, weil du nicht immer interaktiv befragen kannst, ohne jedes Mal Code irgendwo reinzuflashen.
Genau. Also wenn du ein genaueres Modell hast, musst du natürlich nicht mehr selber irgendwas ableiten und so weiter. Wenn du so ein Hardware-Modell hast, kannst du ja theoretisch auch direkt auf der Hardware simulieren. Das ist aber nochmal Äonen langsamer, als auf Software zu simulieren. Ne? Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja dein Vorschlag quasi, erst dann, wenn ich so einen undefined State erreiche, dann auf die Hardware auszuweichen und einmal zu gucken, was die macht. Und ich will es nicht implementieren, aber das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ja?
Ich habe jetzt gerade die Frage vergessen. Moment.
Dann machen wir jetzt eine andere und du kommst nochmal ran. Da hinten war, glaube ich, noch eine Hand. Doch nicht.
Ja, die ist ja gerade eingefallen. Okay. Wie implementiert man jetzt so diesen, also wie habt ihr diesen M-Simulator implementiert? Weil, das frage ich deswegen, weil ja ARM auch viele proprietäre Sachen hat, die ja auch Geld kosten und NDA und alles. Das heißt, habt ihr da jetzt wirklich das Ganze ausschließlich mit öffentlich zugänglichen Dokumentationen dann nachgebaut?
Hm, ja, genau so habe ich es gemacht. Also das war eine lange, nervige Arbeit, Datasheets lesen, und zwar wirklich die ganzen 1000 Seiten. Und dann hat ARM auch noch so eine Machine-Readable Representation von den Instruction-Encodings. Ja? Und genau auf der Ebene arbeitet der Simulator. Das heißt, der nimmt die Spezifikation von den Instruction-Sets und arbeitet auf denen. Deshalb decken wir hier auch die ARM M6 und M7 Architekturfamilie ab, weil wir genau das Thumb und Thumb 2 Instruction Set unterstützen mit dem Emulator. Hm. Ja? Und dementsprechend kann ich auch nur auf der Ebene dann meine Fault-Aussagen treffen. Aber jeder Chip, der eben diese Architektur M6, M7 hat, muss eben auch sich entsprechend verhalten. Ja? Und deshalb ist das so, sage ich mal, der Trade-off, wo wir gesagt haben, damit decken wir recht generisch eine ganze Klasse ab, ohne jetzt tief reingucken zu müssen. Und es ist alles öffentlich, was wir da verwendet haben. Ja.
Und auch, ihr habt auch den Simulator mal verifiziert, das ist auch also mit echter Hardware, dass das zumindest, sag ich mal, für die Defined Behaviors und für normale Fälle jetzt ohne Fault
Instructions
auch soweit
genau, also
korrekt funktioniert.
Da der Großteil eher aus der Machine Readable Representation erzeugt wurde, ist schon mal sehr wenig Human Error an der Stelle möglich. Das war schon mal ganz gut, ja, weil es hat erstaunlich schnell funktioniert. Und wir haben einen anderen Simulator genommen und den dagegen laufen lassen. Ja. Ne? Wir haben Unicorn genommen, der ist QAMO-basiert, meine ich auch, und haben den dagegen laufen lassen letztendlich und damit verifiziert, dass das läuft. Ja? Genau. Ja?
Habt ihr denn auch mal geschaut, ob ihr hier mit dem Simulator gefundene Exploits auch in Hardware reproduzieren konntet? Mhm.
Nein, haben wir nicht. Wäre aber auf jeden Fall mal interessant. Rein theoretisch betrachtet, weil wir eben nur auf der öffentlichen Spezifikation gearbeitet haben, was unsere Informationslage angeht, ne? Der Simulator bildet ja nur die ab, und der Chip, die umsetzen muss, findet Armory keine False Positives. Alles, was Armory findet, funktioniert garantiert, wenn du in der Lage bist, diesen Fall zu erzeugen. Ja? Und das wäre genau die Ebene, die wir uns jetzt halt noch nicht angeguckt haben. Wie gut geht das denn wirklich, ja? Diesen Fall dann zu injecten? Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Doch.
Ja, für Cortex-M ist es noch nicht unbedingt interessant, aber wenn ihr Richtung Cortex-A geht, da gibt es ja auch so wunderschöne Scherze mit undokumentierten Instruktionserweiterungen wie Giselle, wo du im BXJ den Prozessor einfach Java-Bytecode ausführt, aber dazu ist ja gar nichts dokumentiert, bis auf irgendwelche Blogposts von irgendwelchen Russen, die sich das mal näher angesehen haben. Da ist ja sicherlich auch viel Schindluder möglich, aber wie möchte man das modellieren?
Das ist eine super Frage. Auch da bin ich froh, dass ich es nicht machen muss. Ja? Meine Promotion ist durch, ich bin jetzt in der Industrie, ich muss mich mit sowas nicht mehr rumschlagen. Ich meine, wie kriegst du das raus? Wie kriegst du so eine komplett undokumentierte Virtual Machine, die ja dann darin läuft, noch irgendwie raus? Ich glaube, das ist etwas, das kriegt man ohne die Design-Dokumente kaum hin. Da muss man halt Hardware-Reverse-Engineeren. Wenn man das möchte. Ich meine, das war der Großteil, mit dem ich mich in meiner Forschung beschäftigt habe. Also da kann ich sagen, Hardware Reverse Engineering ist im Vergleich zu Software ist Reverse Engineering sowas von in den Kinderschuhen und da ist noch so viel zu tun, dass das so schnell nicht möglich ist at scale, sag ich mal. Ja. Zumindest nicht im Open Source Hobbybereich. Dementsprechend, ja, ist eine spannende Frage. Muss man natürlich machen, wenn man so eine Simulation anwenden will. Aber ich wüsste jetzt auch nicht direkt, wie ich es in 2 Tagen gelöst bekomme. So, Zeit ist vorbei, wird mir gezeigt, aber es sind auch keine Fragen. Das heißt, wir haben eine Punktlandung geschafft. Ich danke euch nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.